Die IT-Woche, ein Podcast der Redaktion von Inside IT.
Herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe der IT-Woche. Mein Name ist Reto Vogt und bei mir hockt Jean-Marc Hensch, Business Angel, Verwaltungsrat, ehemaliger Geschäftsführer von Swico und ehemaliger Direktor der Schweizer Gasindustrie. Jean-Marc, bist du froh, dass du in diesen Zeiten diesen Posten bei der Gasindustrie nicht mehr inne hast?
Ja, das kann man so nicht sagen, weil ich bin ja immer noch Verwaltungsratspräsident von einem Gasversorger und damit eigentlich im Auge des Orkans.
Und mit was für Gefühl bist du in dem Auge vom Orkan im Moment?
Es ist sehr eine schwierige Situation, die sich laufend verändern tut. Wir haben massive Preiserhöhungen, die wir den Kunden weitergeben müssen. Unsere grosse Sorge ist, was macht das mit diesen Kunden? Wie kommen die nachher um mit dem? Wie können die das verkraften? Und auf der anderen Seite ist das Beschaffen immer mit der Gefahr verbunden, dass man vielleicht zwar einen Vertrag hat, aber dann, dass es gar kein Gas wird geben. Ist natürlich etwas, das alle gleich betrifft, alle Gasversorger und alle Gaskunden miteinander, aber man steht natürlich in der Verantwortung gegenüber der Firma, in der man tätig ist. Und ja, das ist eine Belastung im Moment.
Hat bei dem kurzen Porträt, das ich von dir gemacht habe, etwas Wichtiges gefehlt? Oder was interessiert dich privat?
Also privat bin ich jetzt am Studieren, an einem Master in Applied History. Das ist vielleicht nicht so relevant. Was relevanter ist in meiner Biografie, ist, dass ich etwa ein Vierteljahrhundert lang Kommunikationsberatung und Unterstützung für Firmen gemacht habe. Und das hat dann eine gewisse Rolle gespielt, wie es dann auch zu dieser Kolumne kam.
Genau, der Anlass für das Gespräch ist ja, dass du seit 10 Jahren eine Kolumne für Inside IT schreibst. Hast du nachgeschaut, wie viele Ausgaben das waren bis jetzt?
Selbstverständlich, es waren 120, ganz genau, also genau eine pro Monat. Wobei es einmal ausgefallen ist. Das ist dort, wo ich so ein persönliche Turbulenzen hatte mit einem geplanten Wechsel. Und eine ist, da ist eine Ausgabe speziell eingeschoben worden wegen einem Ereignis, das passiert ist. Ich muss allerdings sagen, ich weiss nicht mehr, was es war, aber ich weiss, dass man mittendrin einfach gesagt hat, das ist jetzt so aktuell und so wichtig, oder? Da muss ich etwas schreiben.
Wenn wir jetzt die Zeit zurückschauen, das Jahr 2012, wie ist die Zusammenarbeit zwischen dir und Inside IT denn zustande gekommen?
Also ich muss gestehen, das war ein machiavellistischer Plan von mir gewesen. Also ich habe mich da ein bisschen ins Spiel gebracht. Ich habe mit dem Christoph Huggenschmidt, dem damaligen Verleger, geredet. Und ich habe eigentlich, wie in einer Situation gewesen, ich habe gesagt, ich komme von der Kommunikationsbranche und musste sagen, das Vico ist dort gar nie nicht gewesen. Hat in dem Sinn kaum existiert, medial. Da haben wir überlegt, wie können wir da etwas verändern. Wir haben kein Budget, dass wir Werbekampagnen und so machen können. Und hat gedacht, ein Weg wäre natürlich über eine Art Aushängeschild. Und aus naheliegenden Gründen ist klar gewesen, dass ich das dann müsste sein und dass eine Kolumne das wäre. Und ich habe dann mir natürlich überlegt, welches Medium kommt am Menschen in Frage. Und hat dann müssen sagen, ja, Inside IT ist ganz klar dasjenige welche, weil das auch noch gewisse, weil es online only ist. Das hat mich natürlich schon sehr imponiert, oder? Das ist ja ein Widerspruch in sich, dass die meisten Computermedien ja auf Print hauptsächlich basieren tun, auch zum Teil heute noch. Und dann habe ich eben die Evaluation gemacht und gesagt, okay, wie wäre das? Und ich bin eigentlich heute noch erstaunt, dass das geklappt hat und auch möchte Christoph dort ein riesen Kränzchen winden, dass er, obwohl er genau gewusst hat, und ich natürlich auch, dass wir politisch es heute ziemlich auf unterschiedlichen Bühnen haben, hat er gesagt, jawohl, das probieren wir, das machen wir. Er hat dann gesagt, ja gut, dann tu doch alle 2 Wochen etwas schreiben. Und ich als jemand, der eigentlich, ich sage es mal, on the long run denken tun, habe gesagt, nein, das schaffe ich nicht, das bringt mich um. Ich war dort noch 100%ig Swico-Geschäftsführer und habe gesagt, nein, das müssen wir anders machen, einmal im Monat. Und wir haben dann abgemacht, an jedem zweiten Dienstag im Monat. Und das ist dann auch das, was dazu geführt hat, die Beständigkeit. Ich habe genau gewusst, an jedem Tag muss ich jetzt einfach liefern.
Und das ist bis heute so geblieben?
Das ist bis heute so geblieben. Ich bin jemand, der sehr stark so funktioniert. Ich bin eigentlich sehr ein fauler Mensch. Aber wenn ich so ein Raster habe, oder, dann dann zwingt er mich dazu, dann die Leistung zu bringen, weil ich weiss, es wäre eine Blamage, wenn ich es dann nicht würde.
Für dich selber wäre, hauptsächlich, nicht mehr, oder?
Vermutlich nur für mich, also wenn ich dir würde anrufen und sagen, du, der Monat klappt aus irgendeinem Grund nicht. Nein, es ist wirklich mir ein Anliegen, es beschäftigt mich auch. Ich kann mich erinnern, ich habe eine Kolumne einmal geschrieben, habe wirklich nicht gewusst, was schreiben, und hatte Inspiration gehabt auf einer Taxifahrt von City zu Flughafen Mar del Plata in Südamerika. Und dort hat die Taxifahrerin hat gesagt, sie sei eigentlich eine ungarische Gräfin, hat mir dann ihre Biografie ausgepackt. Und dort habe ich irgendetwas aufgeschnappt, wo mir dann gesagt hat, über das kann ich eine Kolumne schreiben. Im Flüger, die anderthalb Stunden auf Buenos Aires rein, habe ich dann die geschrieben und habe sie dann eigentlich prüfwarm können verschicken.
Also brauchst du nicht ein spezielles Ambiente, um deine Kolumnen zu schreiben, dass du immer am gleichen Ort hockst mit der gleichen Tasse Kaffee nebendran oder so ein Ambiente, wo du dich wohlfühlst und kannst kreativ sein, das ist nicht nötig in dem Fall.
Überhaupt nicht, im Gegenteil, ich brauche Inspiration. Ich schaue natürlich, was auf Inside IT kommt, um auch ein Puls sein von der Branche, aber auch von dem, was euch interessiert als Redaktion. Ich habe aber natürlich sukzessive meinen Einsatzraum verbreitert, weil über 10 Jahre kannst du nicht immer über das Gleiche schreiben. Ich würde jetzt auch behaupten, ohne irgendjemandem nachzutreten, ich bin der einzige wahre Kolumnist von Inside IT, insofern als ich wirklich eine Kolumne schreibe, die ein Meinungsstück ist. Und sehr viele von den Kolumnisten, die sind ja viel bewanderter als ich in einem ganz speziellen Thema und können, also wenn man da an Laux denkt, oder wo die rechtlichen Aspekte vertieft kennt, oder auch andere, die da Kolumnen haben, das sind absolute Cracks, oder? Und ich bin eigentlich ein Generaldilettant. Und das ist aber eigentlich auch das Konzept von einer Kolumne.
Absolut, ja, du bist sicher am breitesten aufgestellt von allen. Das ist definitiv so, ja. Aber du hast gesagt, einmal ist es ausgefallen und hast einmal Schreibstock gehabt. Und ist es immer leicht aus der Hand geflossen, die Kolumne? Außer die zweimal. Oder ist es manchmal doch mühsam und schwierig und es knurrt.
Es ist jedes Mal, ausser wenn mich wirklich etwas ankumpelt, das gibt es natürlich auch. Aber der normale Fall ist, dass ich mir intensiv Überlegungen mache, dass ich das schon relativ frühzeitig anfange. Ein beliebter Ort ist ein Sonntagsspaziergang mit meiner Frau, die sich natürlich von diesen Sonntagen fürchtet, oder? wo ich sie dann belästige mit Ideen und Themen. Sie ist ja auch jemand, der sehr unterwegs ist in der Öffentlichkeit, aber auch ja selber Entwicklerin ist. Also sie ist natürlich für mich ein extrem guter Gesprächspartner oder Resonanzboden, je nachdem, für gewisse Themen, nicht für alle natürlich.
Aber das heißt, man kann nicht immer über das Gleiche schreiben. Gibt es trotzdem ein Thema, das so immer wiederkehrend war, das dich immer begleitet hat über die 10 Jahre?
Das Tragische ist, ich habe natürlich jetzt ein bisschen zurückgeschaut als Vorbereitung auf den Podcast. Das Tragische ist, dass Themen in hohem Maß, also Branchenthemen, die gleichen geblieben sind. Also, we are still confused, but on a higher level, würde man da sagen. Die Themen Personal, Akquisition, also Fachkräftemangel, die sind nach wie vor virulent. Das Beschaffungswesen ist virulent. Etwas, was erst mit der Zeit gekommen ist, aber dann sehr stark, das ganze Thema Vertrauen und Schutz von der Privatsphäre. Also insbesondere, das Thema Überwachungsstaat, wo ich ja dann ein Zeitchen lang im Zusammenhang mit dem BÜV-Referendum mich enorm ins Zeug geleitet habe. Also nicht nur bei den Kolumnen natürlich, sondern auch beruflich. Aber es gibt sehr vieles, wo einfach totale Konstanten sind. Also meine erste Kolumne vor genau 10 Jahren hat geheissen «Lieber zur Polizei». Oder? Und da habe ich über eine Person, die ich sehr gut kenne, berichtet, einen jungen Mann, der sich tatsächlich überlegt hat, er wolle eigentlich eben zur Polizei, obwohl er eine IT-Berufslehre gemacht hat. Ich bin sehr begeistert, dass er heute ein Top-Security-Experte ist bei der Infogard, oder? Also er ist der Branche erhalten geblieben. Aber es ist knapp gewesen, dass er jetzt nicht würde irgendwie nicht Bussen verteilen, aber doch etwas ganz anderes machen.
Das ist ein bisschen wie die langjährigen Journalisten, die nachher in die Kommunikation gehen, ein bisschen, oder?
Das ist überhaupt etwas sehr Interessantes, was ich immer wieder feststelle. Ich finde, man redet ja über die Arbeitsbedingungen in den Medien und ich finde es legitim, wenn jemand sagt, ja, ich möchte eigentlich eine andere Seite kennenlernen wo ein bisschen stressfreier ist und planter. Das ist eigentlich das, was ich gemacht habe. Also, wo ich von der Kommunikationsbranche als Berater über bin, ins Verbandsmanagement, wo ja auch Kommunikation ist, habe ich eigentlich genau das Gleiche gemacht. Also, habe ich volles Verständnis für das. Wo ich weniger Verständnis habe, ist, dass viele Arbeitgeber das Gefühl haben, mit einem Journalist kaufen sie sich das fachtechnische Kommunikations-Know-how ein, weil das ist eigentlich ganz etwas anderes. Und das Zweite ist, sie kaufen sich dann das Netzwerk ein. Und das stimmt eben nur zu einem gewissen Grad, weil in dem Moment, wo eben ein Journalist nicht mehr sozusagen die Visitenkarte von der Redaktion hat, ist sein Wert und sein Ansehen eigentlich ziemlich ein anderes. Und da machen sich gewisse Journalisten vermutlich Illusionen. Und darum sage ich, das ist ein bisschen ein zweischneidiges Schwert.
Ja, und das Schreiben ist nicht mehr das Gleiche. Ich habe selber einen 2,5-jährigen Ausflug gemacht in eine andere Industrie, respektive auf ins Content Marketing quasi. Das ist einfach tatsächlich etwas ganz, ganz anderes.
Es ist fundamental anders, ob ich probiere, ein Thema aufzubereiten aus Sicht von einem Konsument oder ob ich ein Auftragsschreiber bin. Und ob man will oder nicht, oder ich kann das auch mit Paid Content oder was auch immer machen, aber ich schreibe im Auftrag von jemandem und ich muss mich nach genau diesen kommunikativen Leitlinien richten, die haben wollen. Und ich kann nicht irgendwie sagen, ja, ich muss jetzt noch meine Befindlichkeit oder meine persönliche Meinung, das spielt einfach alles dann keine Rolle mehr. Und das fällt den einen schwerer und den anderen weniger.
Und bei dir ist es ja ähnlich, oder? Als Kommunikationsprofi schreibst du jetzt quasi eine journalistische Kolumne, oder?
Das ist auch tatsächlich ein Kantengang. Also gibt's ja zwei Probleme. Das erste ist, kann ich ausreichend gut schreiben, und zwar auf eine journalistische Art und Weise. Ich glaube, das ist etwas, was man in all diesen Jahren dann irgendwie schon überkommen hat, auch mit der langjährigen Berührung mit der Branche und mit den Menschen, die auch in dieser Branche arbeiten. Das zweite ist, kann man auch genug davon abstrahieren, dass man eine Agenda hat. Oder? Heute ist das natürlich viel, viel besser. Ich bin so breit aufgestellt, dass ich eigentlich nicht muss für irgendetwas, ich sage es mal, Werbung machen. Wenn ich das mache, wenn es einen Sinn macht, das gibt es ja, dann tue ich das knallhart offenlegen. Also ich habe ja meine Biografie und meine Engagement sind ja im Internet einsehbar für jedermann. Und wenn es etwas Spezielles ist, tue ich ja eine Kolumne schreiben, Offenlegung. Ich bin so und so engagiert. Weil es ist natürlich zum Teil eben auch spannend, wenn man dann kann, eben ganz konkrete Beispiele, die man selber kennt, anhand von denen etwas aufzuzeigen. Aber man muss dann klar seine Position und seinen Bias offenlegen.
Ja, das machen wir bei Inside IT auch. Bei allen Geschichten, wo unsere Werbekundinnen und Kunden betroffen sind, dass wir einfach den Interessenskonflikt in Anführungszeichen offenlegen, wenn wir kritisch über jemanden berichten, wo bei uns Werbekunde ist, kann man es bei uns immer am Schluss vom Artikel lesen. Und ich finde, die Transparenz ist das A und O gegenüber der Leserin und dem Leser, dass wir unsere Glaubwürdigkeit behalten können. Und ich glaube, das ist etwas, was Inside IT gegenüber den Mitbewerbern am Markt auszeichnet.
Das ist sicher so. Also bei euch sieht man überdurchschnittlich die entsprechenden Bemerkungen. Ich finde das auch, ja, das ist von der Ethik her, vom Journalismus völlig richtig. Und in dieser Beziehung tue ich mich deren auch völlig unterordnen.
Wenn wir jetzt ein bisschen aus dem Journalismus rausgehen und ein bisschen auf die ICT-Branche schauen, mit was hat dich die ICT-Branche in den letzten 10 Jahren überrascht?
Überrascht hat mich eben die Beständigkeit von den Problemen, die...
Also negativ überrascht in diesem Fall?
Ja, vielleicht einfach habe ich das zu wenig vorausgesehen. Eine von der ersten Sachen, mit denen ich mich befasst habe beim Swico, das war eine gross angelegte Werbekampagne, wo es darum gegangen ist, dass man Nachwuchs, dass man die Leute eigentlich für die Lehre motiviert, Nachwuchs holt. Und das wäre heute genauso angemessen wie früher. Ein Punkt, wo man sehr muss differenzieren, und das wird in meinen Augen zu wenig gemacht, ist, dass es eben zwei IT-Branchen gibt. Oder? Ich muss vielleicht da ein bisschen ausholen. Jede Branche hat einen Job, der, sage ich mal, kulturbildend ist. Also wenn ich eine Schraubenfabrik habe, dann ist der in der Produktion kulturbildend. Es hat zwar Buchhalter, Marketingleute, Chauffeure, aber für die Kultur dieser Unternehmen sind die Schrauben relevant. Wenn ich als IT-Mensch in einer Schraubenfabrik arbeite, dann bin ich nicht kulturrelevant und dann bin ich ein Zudiener und ein Kostenfaktor. Und als solcher ist die Wertschätzung an einem relativ kleinen Ort. Wir haben auch eine gewisse Zeit, ich habe auch mal eine Kolumne darüber geschrieben, häufig von Fällen, wo Mitarbeiter Daten geklaut haben. Ein ganz prominenter Fall war beim Bund, oder? Das ist vor 8 oder so Jahre gewesen. Und wo wir einfach festgestellt haben, das sind Leute, die sind total frustriert im Keller unten und die wollen eigentlich möglichst weg von ihrem Job und möglichst wenig machen.
Das typische IT-Image, wo Informatikerinnen und Informatiker haben und wo halt wahrscheinlich auch ein Teil dazu beiträgt, dass die Fachkräfte fehlen, weil das Berufsbild nicht so verrückt attraktiv ist, oder?
Aber, und jetzt kommt das grosse Aber, es gibt eben die zweite Welt. Die zweite Welt ist, das sind die Firmen, die wirklich IT machen, die das in ihrer DNA hat, die das in der Kultur haben. Also, der Ergon hat mal eine Broschüre gemacht, Engineer is King, was ja auch ein Zitat ist, oder? Aber das sind dann eben die Rutschbahnen bei Google, oder? Und Gratis-Menü, wo man aber nicht bei Google sieht, auch bei einer Adnovo, eben bei einer Ergon, bei all diesen Schweizer Firmen auch. Also, bei denen ist natürlich die Bedeutung und die Rolle und der Stellenwert vom IT-Mensch ganz ein anderer. Und das wird ein bisschen in der Öffentlichkeit, oder, tut man eigentlich so anekdotisch, sieht man dann eben die Google-Situationen und im Mainstream sieht man all die armen, frustrierten Typen und merkt eigentlich nicht, das sind eigentlich zwei verschiedene IT-Welten. Und das ist auch etwas, was ich finde, wo in der allgemeinen öffentlichen Berichterstattung über IT eher zu kurz kommt. Und ich würde auch sagen, dass das bei den Fachzeitungen wie Inside IT nicht immer adäquat reflektiert wird, wenn man über das Thema Arbeitsbedingungen, Personalbeschaffung und so weiter schaut. Ich verstehe aber auch, dass es ja nicht ganz einfaches Thema ist.
Das ist absolut richtig. Es ist sehr fragmentiert, das ist so. Und dem kann man wahrscheinlich gar nicht jedem Punkt gerecht werden. Dass man bei jeder Geschichte jede Perspektive nimmt, das ist fast gar unmöglich. Aber es ist so, es gibt Firmen, die IT brauchen, um zu funktionieren und zum relevant zu sein, um sich zu verbessern. Und dann gibt es Firmen, wo einfach der Betrieb aufrechterhalten wird von der Informatik. Und das ist ein fundamentaler Unterschied, das ist richtig. Ja. Jetzt haben wir ja eigentlich quasi über den negativen Aspekt geredet. Die Branche hat immer noch die gleichen Probleme wie vor 10 Jahren. Gibt es da etwas, das dich positiv überrascht hat in diesen 10 Jahren? Wo aus der Branche ist gekommen, sei es eine Idee oder
also Thema. Ganz generell ist es eine super tolle Branche mit sensationellen Leuten. Also auch wenn man schaut, was da für eine Wertschöpfung generiert wird, wie es auch gelungen ist, oder aus der Schweiz raus ganz starke Firmen zu bilden, die auch eine internationale Ausstrahlung haben oder auch sehr starke internationale Funktionen in grösseren Zusammenhängen haben. Ich finde das eine super Leistung, weil man darf nicht vergessen, wir sind ein Hochlohnland und wir haben offensichtlich vieles in der Ausbildung und die Ausbildung ist ja nicht nur die ETH, sondern eben auch Berufsbildung und die wird in den Firmen gemacht. Das ist etwas, was wir wahnsinnig gut machen. Also an sich müssen wir ja denken, wir grenzen an 3 grosse Sprachräume an. Wir haben in vielem könnte man sagen, wieso sind wir nicht plattgewalzt worden, oder? Von Deutschen, Franzosen, Italienern, schweigen von UK und USA-Firmen. Natürlich sind die ganz grossen, die Giganten, die kommen nicht aus der Schweiz raus. Aber die Szene, die wir haben, und auch die Breite, oder? Es ist nicht so, dass wir einfach einen Hub hätten, der vielleicht eine bestimmte Sache ganz gut macht, so eine Art nationale Soße, wo wir besser sind als alle anderen, sondern wir sind in allen Bereichen, oder? Das kann ERP, das kann Sicherheit sein, das kann Plattformen sein, you name it. Haben wir hervorragende Firmen, die sehr gut aufgestellt sind. Ich glaube auch, dass sehr gute Steuerzahler sind, weil sie sehr eine hohe Wertschöpfung haben, die sie generieren. Also ich bin ziemlich begeistert von dieser Industrie und ich freue mich sehr, ein Teil zu sein davon. Jetzt natürlich nicht mehr als Verbandsmuni, sondern als Business Angel, wo ich da verschiedene Startups engagiert sind. Das sind in aller Regel sind das SaaS, also Software as a Service Firmen und das sind ganz klar Teil von der IT, obwohl sie sich zum Teil dann anders gesehen, sie sehen natürlich Branchen, die sie bedienen tun. Aber die Art, wie so ein Business geführt wird, zum Beispiel Kennzahlen, Treiber und so, das ist natürlich pure IT. Und da passiert eigentlich eine Ausdehnung von der IT unter der Oberfläche, die von der Öffentlichkeit und auch von der Politik nicht wahrgenommen wird. Also welche Firmengründung, die es heute gibt, oder, bei welcher hat es keine Relevanz in der IT. Also ich habe genau eine gefunden, Ich bin bei einer engagiert, oder? Die macht, betreibt die grösste Hüpfburg von der Schweiz. Und dort muss ich sagen, dort ist die Rolle von der Technologie und von der IT, jetzt mit Ausnahme von der Sales- und Acquisition-Seite, nicht vorhanden. Weil das ist etwas hands-on. Aber so gut wie alle Firmen, die heute neu entstehen in unserer Dienstleistungsgesellschaft, die leben und sterben mit einer guten IT. Und die gute IT ist eben nicht nur etwas, was ich kann als Salesforce irgendwie einkaufen, sondern da hat's sehr viel Individuelles, oder? Also die ganze Produktbeschaffung, Auslieferung, die Hardware selber, die ganze Vernetzung, die ganze Sicherheit. All das ist natürlich in hohem Maß lokal, auch wenn es zum Teil mit standardisierten internationalen Produkten abläuft.
Ja, und IT kann den Unterschied gegenüber den Mitbewerbern ausmachen.
Unbedingt.
Was ich jetzt so eine kleine Kritik an der Branche, respektive an den Verbänden, würde machen, ist, dass mit dieser ganzen Wirtschaftsleistung, die die Branche bringt, ist ihr Standing in der Politik, du hast es selber gesagt, viel zu klein. Es gibt praktisch kein Lobby in Bern. Das Know-how ist nicht verrückt gross in Bern, was die IT-Branche betrifft. Haben die Verbände verpasst, die Relevanz der IT-Branche für die Wirtschaft zu Bern so zu positionieren, dass sie ein ähnliches Standing punkto Lobby hat wie jetzt zum Beispiel die Landwirtschaft?
Das ist ein weites Feld, über das ich schon viel nachdenkt und viel diskutiert habe. Das hat verschiedene Facetten. Das eine ist, gerade um das Beispiel Landwirtschaft zu nehmen, jeder Schweizer denkt insgeheim, ich bin kein richtiger Schweizer, weil ich eigentlich nicht Bergbauer bin, oder? Mhm. Und das heisst, ich muss alles machen, dass die wenigen, die es gibt, genug Geld haben und sich genug wohlfühlen tun, oder? Das ist das eine. Das zweite Thema ist, wir haben, Beispiel Pharma, wir haben keinen nationalen Champion. Das habe ich vorher gesagt. Wenn man an IT denkt, denkt man eben nicht an die ganz vielen tollen, starken Firmen, die man in der Schweiz denkt, sondern man denkt an Google, an HP. Und dann sagt man, ja, das sind ja Amis, oder? Und dann denkt man vielleicht noch an Huawei und sagt, ja, das sind Asiaten oder Chinesen. Und dann denkt man, ja, wieso soll die Politik irgendetwas mit denen machen? Da kann ich ja keinen Blumentopf gönnen. Und dann kommt das, was wir als Branche und Firmenversagen schon auch kritisieren müssen. Das sind zwei Sachen. Einerseits tun die Firmen extrem stark probieren, das Verbandswesen oder die ganze Gruppierungen, die sie bildet, unter Business-Aspekten anzuschauen. Und das heisst, sie gründet dann so irgendwelche Ameisenvereine, die sich dann mit einem ganz kleinen Teilbereich befassen tut und haben dann das Gefühl, wenn wir dann auf Bern gehen, wenn dann alle hören, was wir über irgendwie Router-Verkapselungen, der Verband von der Router-Verkapselungen zu erzählen hat. Also das ist, wir haben ja probiert, dem beim Swigo zu begegnen, indem wir Interessengemeinschaften und Circles gegründet haben, wo wir eben denen, ich sage es jetzt, Ameisenverein oder wie ein Heim geben, aber sie auch einbinden in ein grösseres Ganze, das dann ein bisschen mehr wirklich sollte können haben. Das ist Punkt 1. Es gibt aber natürlich auch eine Schuld bei den Verbänden und bei den Funktionären der Verbände, und ich bin ja Teil davon gewesen, das darf ich sagen, Bereitschaft, oder, sich zusammenzutun, ein bisschen eigene Positionen aufzugeben aufgrund von einem grösseren Ganzen, oder, die ist extrem an einem kleinen Ort. Also, ich habe immer gesagt, wenn Verbände sich zusammenschliessen, dann ist irgendwo ein Leidensdruck auf der einen Seite, wo er zwingt, entweder rauszugehen oder sich mit jemandem zusammenzuschliessen, einfach weil das Geld nicht mehr lange tut. Es hat jetzt ein bisschen gebessert in der letzten Zeit, in den letzten 4-5 Jahren, würde ich sagen, mit ein paar Zusammenschlüssen. Also da habe ich ja auch probiert mitzuwirken. Aber wir sind noch nicht dort, wo wir eigentlich sollten sein.
Also es muss noch mehr Konsolidierung geben in der Verbandslandschaft, würde ich sagen.
Aus meiner Sicht gibt es mit Sicherheit noch ein grösseres Bedürfnis nach Konsolidierung. Und dann dürfen wir auch nochmal, will ich auch nochmal auf den Punkt hinweisen, den ich schon gesagt habe, zwei Drittel der IT-Leute und damit auch Wertschöpfung finden die Firmen statt, die keine IT-Firmen sind. Mhm. Das heisst, ein Verband lebt ja davon, dass Leute Mittel zur Verfügung stellen. Oder? Und jetzt die ganz Grossen, zum Beispiel Banken und so, die haben immer wieder gezeigt, dass sie die Branchen auch unterstützen wollen, dass sie sehr hoch darauf angewiesen sind. Aber es sind sehr viele Firmen, die eigentlich auch sehr viel von der IT profitieren, die aber eigentlich dort sich nicht daran beteiligen. Mhm. Das ist in der Landwirtschaft anders, denn wenn du Bauer bist, bist du Bauer und dann weisst, ich gehöre dazu und dann zahle ich auch meinen Mitgliedern Beitrag.
Ja, das ist eine andere Ausgangslage, das ist natürlich richtig, ja. Es wäre der richtige Weg. Aber ein Verband, eine starke Stimme gegen aussen, ist ja gar nicht umsetzbar bei so einer fragmentierten Branche in diesem Fall.
Darum ist eben der Ansatz, den man eigentlich verfolgen müsste, ist eben der von einem Dachverband, der einen Brand hat, aber fürs Innenleben genug Gefäß, dass eben die Themen, die partikulären Themen, die ja absolut ihre Bedeutung haben und die ja auch im einen oder anderen Fall mühend auf die politische Bühne eskaliert werden, dass die nachher können über das kanalisiert werden. Weil die partikulären Teile, die sind auch darum nötig, weil sich die Branche natürlich immer weiter ausdifferenziert. Und du kannst gar nicht eine zentrale Stelle haben oder einen zentralen Verband, der all diese Themen im Blick hält. Das heisst, dass die Kapillargefäße, die sind sehr wichtig und wertvoll, aber es ist schade, wenn dann die probieren, wie selber alleine nach aussen zu gehen und ihr Wort zu erheben, statt dass sie sozusagen koordiniert und konsolidiert einen Auftritt in, zum Beispiel in Bundesbern eben, aber auch in der generellen Öffentlichkeit pflegen. Und darum stehe ich hinter dem Swico-Ansatz nach wie vor. Es hat ja jetzt auch nach meiner Zeit weitere Gründungen oder also Übernahmen und Einbettungen geben, wenn ich so sagen darf. Und es gibt aber halt immer noch wichtige Akteure, oder, die ein völliges Eigenleben führen und wollen führen.
Und dann kommt das zweite Problem dazu. Man kann noch so einen starken Sender vor der Botschaft sein, wenn der Empfänger schwach ist, wie das aktuell in Bern meiner Meinung nach ist. Also weder im Bundesrat noch im Parlament gibt es genug Kompetenz, um die Botschaften nachher zu verstehen und zu realisieren, wie gross das Problem, Bedürfnisse, Herausforderungen sind?
Ja, da würde ich jetzt meinen, da gibt es schon ein paar Leute, die ein Profil haben und auch eine Ausrichtung, die sich in diese Richtung jetzt mehr interessieren. Also ich meine, dass meine Nachfolgerin im Nationalrat gewählt worden ist, das ist ja schon bei ihrer Wahl ein bisschen Hoffnung und absehbar gewesen. Das ist ein super Move vom Swico gewesen, das zu machen. Wir haben auch Leute, die sehr stark in diesem Bereich sind. Also wenn ich denke an Marcel Dobler, an Franz Grüter, das sind natürlich Leute, die man nicht sagen kann, die verstehen nichts von der Sache. Und der Rudi Noser ist jetzt am Gehen, aber hat natürlich auch sehr lange eine wichtige Rolle gespielt. Aber auch so Leute wie zum Beispiel André Silberschmidt, die natürlich in dem Umfeld von Start-ups die Heime sind und auch sehr stark mit der IT-Industrie verbunden sind. Ich habe jetzt nur ein paar genannt. Also da hat es schon eine Veränderung gegeben. Das ist sicher noch nicht so viel wie Juristen oder Bauern. Da gebe ich dir vollkommen recht. Aber ich sehe da eher, oder auch Beat Flach, oder, wo auch in dem Bereich tätig ist. Also ich sehe da durchaus eine positive. Natürlich, es könnte noch besser sein. Da hast du recht. Also
man kommt wohlwollend auf 15 Personen, die eine gute Expertise in diesem Bereich haben. Aber es sind weniger als 10% von den gewählte Parlamentarierinnen und Parlamentarier.
Aber ich muss dir sagen, das langt. Also, wenn die 15 in der richtigen Kommission sind, oder? Zum Beispiel in einer UREC, oder? Dann hätten die eine Mehrheit und dann würden die das so vorspuren, dass es richtig kommt, oder? Natürlich können unterschiedliche Parteien, unterschiedliche Meinungen und so. Ist mir schon klar, dass man das nicht. Darum sage ich, also 15 ist eigentlich schon nicht so eine schlechte Zahl und wenn man das irgendwie noch ein bisschen erhöhen könnte, dann ist das Empfängerproblem, das du zu Recht aufwirfst, ist dann nicht mehr so akut. Aber es hat ein bisschen damit zu tun, was ich gesagt habe, mit dem Image von der Branche, mit den fehlenden nationalen Champion, vielleicht auch mit anderen Themen, die drängender sind.
Und dann gibt es halt doch zwei, drei Beispiele, die nicht gut gelaufen sind, wo nachher auch das Vertrauen in der Bevölkerung nicht unbedingt fördern in so digitale Projekte. Sagen wir, meinimpfung.ch, wo es ein Desaster war, das EPD, das nicht richtig vom Fleck kommt. Das sind schon so Projekte, die der ICT-Branche überhaupt nicht helfen, wenn man sieht, wie der Bund das aufgelesen, oder?
Ja, und das Problem vom Bund ist natürlich, dass bei ihm Transparenz herrscht. Oder? Also wenn ich jetzt in die Wirtschaft schaue, dann läuft auch nicht jedes IT-Projekt wie es sollte. Also wenn man zu Recht die Projekte anprangert, die du jetzt genannt hast, und die Liste ist, könnte man eigentlich beliebig lang fortsetzen, dann muss man einfach sehen, der Bund hat Möglichkeit eben nicht, dann einfach noch ein bisschen Geld drüber zu schütten und das Maul zu heben, im Gegensatz zu dem, was in vielen Firmen läuft. Also ich könnte dir da auch, darf ich natürlich nicht, sehr viele Beispiele sagen von Firmen, die Jahre verloren haben, die das 3- oder 4-fache ausgegeben haben von dem, was sie am Anfang gemeint haben, die gemerkt haben, dass sich das überhaupt nicht realisieren lässt, was sie wollen. Ich glaube, das ist das Trial and Error, das ist halt Teil von der ICT und je komplexer unsere Welt wird, desto mehr Regulierungen müssen eingehalten werden, desto mehr Akteure miteinander interagieren. müssen jetzt auch daran denken, wie sich die Arbeitswelt verändert. Insofern als die Gig-Ökonomie, da reden wir ja nicht nur von Uber-Taxifahrern, da reden wir ja auch von hochqualifizierten Spezialisten, wo aber dann eben nicht Angestellte sind, die müssen eingebunden werden. Also all das führt dazu, dass die Komplexität, wo dann die IT muss ja im Prinzip die Realität in einen technischen Apparat hineinbringen, damit sie sich richtig kann abbilden, oder? Und das wird immer komplexer und das ist ein wahnsinniges Wettrennen mit der Entwicklung in der realen Welt. Und darum glaube ich, das wird sich nicht vermeiden lassen, dass es immer wieder solche Fehler und Probleme gibt. Natürlich, es gibt auch Beispiel, wo man sagen kann, da hat man es besonders dumm gemacht. Es ist insbesondere dann ganz hochproblematisch, oder wenn dann zum Beispiel Korruption oder schlichte Misswirtschaft da ist, oder wenn man Leute beauftragt, etwas zu beschaffen, die keine Ahnung haben vom Recht, von den Finanzen und vom Thema, um das es geht, aber einfach, weil sie auf dem Job sind. Das ist natürlich verheerend. Also an dem kann man sicher arbeiten.
Sie es nachher Ihrem besten Kollegen geben, den Auftrag.
Ja, oder so. Auch dazu gibt es eine Kolumne. Es ist aber dann nicht der beste Kollege, es ist der Schwiegervater. Aber ja.
Okay, ja, das Prinzip ist, glaube ich, das Gleiche. Aber es ist nicht, also ist jetzt vielleicht naiv, die Frage, aber eine börsenkotierte Firma hat ja genau so einen Zwang zur Transparenz wie eine Verwaltung. Oder nicht? Ist das nicht vergleichbar?
Überhaupt nicht. Weil sie in der Innereien sehr, sehr frei ist, wie sie damit umgeht. Natürlich, also es gibt eine Transparenz, in der die interne Revision drauf kommt und es gibt möglicherweise ein internes Köpferrollen. Aber ich sage es mal, der Fingerpointing auf die Institution selber, der findet eben nicht statt, oder?
Muss niemand erfahren.
Ja, also genau.
Ich würde noch so gerne Fingerpointing machen.
Ja, aber ihr habt ja auch schon das Problem gehabt, oder? Dass ihr Informationen gehabt habt, die ihr dann zum Teil nicht können verwenden, oder dass man einfach nicht daran hergekommen ist. Einfach weil die gemauert haben. Und das kannst du. Also wenn es nicht ein absolut episches Ausmaß annimmt, also dass dann du musst irgendwie einen Abschreiber offen ausweisen in einem Geschäftsbericht, oder, dann ist das eigentlich fast kein... Oder du hast einen Whistleblower, wo kommt und sagt, hey, schau, was da passiert ist. Aber auch den kannst du relativ gut abklemmen, weil dann keine kriminellen Handlungen dahinter sind. Oder ich sage es mal, Belästigungen von irgendwelchen Personen oder so, dann ist das auch kein Fall, wo du irgendwie kannst wirklich etwas daraus machen.
Ja, das ist so. Und wir als Medien haben nachher die Pflicht, quasi noch eine zweite unabhängige Quelle zu suchen, die so Informationen bestätigt, bevor wir wirklich mit einem guten Gewissen damit in die Öffentlichkeit gehen können. Also das ist deutlich schwieriger, bei privaten Unternehmen auf Missstände hinzuweisen, wie bei der Verwaltung, wo sowieso jede Beschaffung transparent ist und auch die FK, die auf die Finger schaut und wirklich auch pointierte Berichte schreibt, das macht es deutlich einfacher, das ist so. Wenn wir jetzt ein bisschen in die Zukunft schauen, wir hatten Corona gehabt, und jetzt kommt der Krieg in der Ukraine dazu und die Energiekrise, die aus dem heraus resultiert, ist schon die Energiekrise und die Strommangellage betrifft die IT-Branche insbesondere, oder?
In sehr, sehr hohem Mass. Wir werden uns alle nicht ausdenken, was passiert, wenn ein Blackout stattfindet tut. Und um das zu verhindern, sind zentrale IT-Systeme extrem wichtig, unter anderem. Also natürlich braucht es die Energie selber und die muss produziert sein, die muss transportiert sein. Aber am Schluss, dass das alles richtig verteilt wird und funktioniert, ist eminent IT-orientiert. Ich denke auch an die ganze Kommunikation, wofür die Sicherheit in einem Land auch entscheidend ist. Also Sicherheit, also nicht nur von Banküberfall, sondern dass ein Krankenauto kommt, wenn ich eins brauche. Das ist wirklich etwas, wo wir extrem müssen schauen, dass wir unsere Verwundbarkeit reduzieren tun. Und wenn es ein Volk gibt, wo wir müssen aus dieser Häufung von Krisenfällen machen, dann ist das Stichwort Resilienz. Das ist heute abgedroschen, das Schlagwort, aber es steckt extrem viel dahinter. Weil das nicht an einem Ort kannst, also A kannst du nicht befehlen, B braucht sehr viel Zeit und C ist das nicht an einem Ort angesiedelt, sondern wenn ihr jetzt seht, bei diesen Wertschöpfungsketten, oder? Überall kann es klemmen, oder? Das kann irgendein Zulieferer sein, der dann nicht in der Lage ist, dieses Zeug zu liefern. Auch heute, wenn ich von einem Handwerker etwas will, meine Frau hat mir gerade erzählt, wir hätten irgendetwas haben sollen. Und dann hat er gesagt, ja, bei irgendeinem Küchengerät. Er hat gesagt, ja, nein, wir haben da das Teil ist einfach nicht lieferbar, oder? Und da müssen wir lernen, oder? Dass wir nicht einfach alles auf Effizienz trimmen können, ohne zu schauen, was ist der Plan B, oder? Also wir sind alle gefahren, nur mit einem Plan A. Und jetzt stehen wir da und haben keinen Plan B. Und wir müssen lernen, auch noch einen Plan B und C zu haben. Und zwar, das ist innerhalb der Firmen, das ist in den Verbänden, das ist in der Politik, das ist in der Bevölkerung, oder? Das ist ein Notvorrat, das ist eben auch ein Plan B. Also all diese Sachen müssen wir uns vergegenwärtigen. Und das grosse Problem ist, dass wir natürlich sehr viele Leute haben, die nie einen Mangel erlebt haben und nie Problemlösungspotenzial gebraucht haben und völlig überfordert sind. Und insbesondere bei jungen Leuten, glaube ich, obwohl das natürlich typisch ein alter Mann ist, der das sagt, bei jungen Leuten, oder, dass die, wenn irgendwie das Handy nicht mehr funktioniert oder der Big Mac nicht mehr überkommst oder irgendwie der Pizza-Service nicht mehr einfach so heimkommt, dass für die irgendwo eine Welt zusammenbricht und dass die nicht damit umgehen können.
Aber es hat auch für den Betrieb von vielen Firmen auch ein Problem, weil man hat alles in die Cloud verschoben. Man ist darauf angewiesen, dass die Rechenzentren laufen und man die Services daraus bezieht.
Wobei, für die mache ich mir eigentlich am wenigsten Sorgen. Also die Rechenzentren sind eigentlich die, die wissen, dass Resilienz ihr Geschäftsmodell ist und die haben sich eigentlich sehr gut aufgestellt. Nur nützt uns das nichts, oder? Ja. Wenn es in Lupfig oder wo auch immer alles schön surrt und geht. Ja. Aber wir, die das nutzen wollen, eigentlich den Strom nicht haben, oder?
Ich sehe einfach ein bisschen Gefahr, dass nachher der Bund auf einmal die Rechenzentren nötigt, als Grossbezüger von Strom auf einmal müssen sparen.
Er wird vielleicht sogar noch weitergehen und über das wird eigentlich auch schon diskutiert. Er wird sagen, ihr habt grosse Notstrompotenzial, oder? Und ihr müsst einen Teil davon auch für die Öffentlichkeit abgeben und zur Verfügung stellen. Was am Ende noch tatsächlich machbar ist, oder? Weil die Rechenzentrenkapazitäten sind natürlich für grosse Lasten ausgerichtet. Wenn man in eine Krisensituation kommt, werden die Lasten generell zurückgehen. Also, Klartext, Rezession, oder? Und dann ist aber auch die Produktionskapazität, die sie dort haben, da gibt es dann möglicherweise Potenzial. Die Frage ist, wie man das macht. Also, wenn man das mit den Leuten vereinbaren tut, wenn es auch eine faire Abgeltung dafür gibt, dann würde ich sagen, das ist keine schlechte Lösung. Das ist ein Potenzial, das man ausschöpfen muss. Wenn es so ist, wie du sagst, oder ein Ukas von oben und dann noch irgendwie alles über einen Kamm geschert, ohne Berücksichtigung von den konkreten Umständen, dann ist es natürlich ein No-Go.
Wenn wir jetzt in die Zukunft schauen und probieren, über die Strommangel rauszuschauen, was kommt auf die Branche zu? Wachstumsprognose.
Die Branche wird weiterhin mit den Themen, die vor 10 Jahren schon waren, zu beissen haben, wie heute. Sie wird probieren, sich ein bisschen besser aufzustellen. Aber sie wird nach wie vor Thema Ausbildung, Thema Vertrauen, Thema Überwachung, Thema Beschaffungswesen, das wird bleiben. Nicht, weil man nichts macht, sondern einfach, weil das inhärent ist im Geschäftsmodell, dass es dort Probleme oder Bedarf gibt. Als ich zu der Gaswirtschaft kam, bin im 2003, hat man mir gesagt, los, Jean-Marc, zu deinen wichtigsten Aufgaben als Verbandsmanager gehört, in den nächsten 2-3 Jahren kommt eine Marktöffnung im Gasbereich. Mhm. Dann habe ich gesagt, ja gut, dann haben wir daran gearbeitet und sind Teil von dem ganzen Prozess. Wir haben ja heute ja noch kein Gasmarktgesetz, oder? Und das sind 20 Jahre. Also, das heisst, es ist völlig normal, dass Sachen, die man voraussieht, oder, nach 20 Jahren noch nicht unbedingt gelöst sind. Und das ist vielleicht eben wichtig, dass man die Langfristperspektive hat. Das ist ein kleines Problem in vielen IT-Firmen, weil dort viele wichtige Manager halt hin und her hüpfen, Job immer wieder wechseln und da geht natürlich vieles verloren. Man sieht auch die, die wirklich etwas können auf den Boden bringen, die wirklich etwas repräsentieren, die tun nicht so hoppen. Also für mich ein perfektes Beispiel ist der Adrian Müller, oder, von HP, jetzt Sico-Präsident. Ich durfte mit ihm zusammenarbeiten. Das ist jetzt ein Beispiel für jemanden, der absolut auf dem Boden ist und wo eben eine langfristige Vision hat. Und auch wenn man seine Karriere anschaut, das ist jetzt für mich ein Idealbild. Und dann gibt es vor allem auf der Seite Verkauf und Marketing gibt es die Hüpfer, oder, wo von irgendeiner kryptischen Kleinfirma zu der nächsten wechselt, aber einfach primär Boni und Kommissionstriebe sind. Und die haben natürlich dann eben nicht die Weitsicht, die es braucht, um langfristige Perspektiven können zu realisieren.
Aber wenn wir so ein bisschen auf den Anfang des Gesprächs zurückkommen, ist die Probleme, die Branche die letzten 10 Jahre begleitet hat, wird es auch die nächsten 10 Jahre noch begleiten, eben Rekrutierung, Privacy Issues und diese Geschichten. Also die bleiben konstant die gleichen und wir werden sie kurzfristig nicht lösen können.
Ja, und zusätzlich kommt das Resilienzthema, das wir jetzt gerade abgehandelt haben. Das ist mit Sicherheit etwas, das jetzt ganz neue Bedeutung hat. Oder? Ich habe mich schon mit wirtschaftlicher Landesversorgung eben schon in den Nullerjahren befasst und dort sind das immer, vor allem ist das Networking und sehr akademische Übungen gewesen und heute ist das brutale Realität, wo einem ins Auge schaut.
Würdest du, wenn eine Kolumne würde starten wieder, würdest du immer noch für Inside IT entscheiden?
Definitiv ja, weil erstens mal, es ist immer noch eigentlich die einzige Zeitung in der Schweiz, also das Medium in der Schweiz, oder wo online only publizieren tut und damit eben auch sozusagen wie in der, ich habe vorher gesagt, die kulturelle DNA, die so wichtig ist. Also Inside IT lebt eben in der kulturellen DNA von ihrer Zielbranche, nämlich der IT. Und das finde ich einen sehr grossen Vorteil. Auch da muss man sagen, ich habe vorher gesagt, wie wichtig Konstanz ist. Wenn ich sehe, ich habe eigentlich als Verleger Hans-Jörg und Christoph erlebt und jetzt die neuen Besitzer. Ich habe in 20 Jahren nur 3 Chefredaktoren gehabt, oder? Bezeichnenderweise der Mauro Minetti, wo ein typischer Printmensch war, der ja dann auch nachher zur Luzerner Zeitung ist. Und dann der Marcel Gamma und jetzt der Übergang zu dir und du bist jetzt der totale Digitalmensch. Also da sieht man jetzt, man sieht eine Entwicklung, aber die Entwicklung läuft eben nicht, indem hin und her gehüpft wird, sondern indem man eben da eine Perspektive hat, indem man eine Vision kann entwickeln. Und damit tun die eigentlich das machen, was ich vorher beschrieben habe, was eigentlich müsste eben auch in einer Firmenentwicklung passieren, dass man eben schaut, dass man eine Beständigkeit hat. Also, dass man eben sich entwickelt, aber in der Beständigkeit.
Schönes Schlusswort. Danke vielmals für das Gespräch und auf die nächsten 120 Kolumnen, würde ich sagen.
Danke vielmals, Reto. Mal schauen, wie viel es noch wert.
Sehr schön, merci. Das war die IT-Woche. Ein Podcast von der Redaktion von Inside IT. Danke vielmals fürs Zuhören.